Alltag des Glaubens schon gar nicht. In den Gottesdiensten, in den Kirchen, Land auf, Land ab, gibt es ja außer dem Predigtext immer noch andere Texte zu lesen. Und da war heute das Evangelium auch bei Matthäus, aber 5 Kapitel weiter vorne, Matthäus 5, Vers 38 bis 48. Das ist aus der Bergpredigt, den meisten vermutlich sehr vertraut und bekannt. Jesus legt die Gesetze und Gebote aus und er sagt so Sachen wie, ihr habt gehört, es ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ich sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstreben, sondern wenn jemand dich auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm die linke hin. Und wenn jemand recht will um einen Rock, dann lass ihm auch den Mantel und so weiter und so weiter. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, deinen Nächsten sollst du lieben. Einen Feind sollst du hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Ist schließlich keine Kunst, die zu lieben, die man sowieso schon lieb hat. Jesus fordert die Menschen heraus, aber es ist für ihn einfach klar, das hat sich so eingeprägt, er ist gegen den Krieg und gegen den Streit. Schwerter zu Pflugscharen hat man da später draus gemacht, also dieses Bild auch aus dem alten Bund aufgenommen. Und wir erinnern uns sicherlich an die Festnahme Jesu im Garten Gethsemane, als Petrus dann vorprescht und dem einen Knecht ein Ohr abschlägt, da gebietet ihm Jesus Einhalt und sagt, nein, lass das. Wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Soweit also die kurze Reminiszenz mal an die Bergpredigt. Hätte ich viel lieber vielleicht drüber predigen wollen, weiß ich nicht. Ich glaube, es tut gut, sich diesem Wort Gottes auszusetzen. Und wenn wir uns diesem Predigttext nun nähern, werdet ihr merken, warum das gut ist. Und warum es den Jüngern damals eben auch gut tat, dass Jesus nicht einfach gesagt hat, so Rapport, kommt mal her, stellt euch auf. Und jetzt sage ich euch mal, was ihr machen sollt. Also denkt nicht, ich will Frieden bringen, sondern ich will das Schwert bringen. Vielleicht hat sich der Petrus ja diese Stelle aus Versehen viel zu doll gemerkt. Das kann ja sein, dass er dachte, es muss durch Kampf und Streit entschieden sein. Die ganze Welt hat ja so schon damals funktioniert und heute ist es nicht viel anders. Da werden Kriege geführt, die sind so sinnlos wie nur irgendwas. Da werden Streitigkeiten geführt, wo man sich fragt, lohnt sich das überhaupt? Da beschäftigen sich Gerichte mit Dingen, die man eigentlich mit einem kleinen Wortwechsel klären könnte. Ich habe also gedacht, schau mal, wieso sagt Jesus das eigentlich und in welcher Situation? Und dann gucken wir mal in das 10. Kapitel vom Matthäus-Evangelium und zwar zunächst einfach mal auf die ersten 4 Verse. Da geht es um die Berufung der 12 Jünger oder Apostel, die man sich später genannt hat. Da steht eigentlich nicht furchtbar viel drin, außer dass ihre Namen alle aufgelistet werden. Allerdings, spannend, ganz am Schluss, auch Judas Iskariot, der ihn verriet. Jesus hat sich diesen kleinen Haufen aus dem großen Haufen seiner Jünger ausgewählt. Da steckt viel Symbolik drin, natürlich. Die 12 Stämme Israel und die 12 Zahl begegnet uns auch im Alltag. Jesus hat für die Zukunft vorgebaut. Und er hat darunter ganz einfache Leute wie Fischer, er hat darunter gebildete Leute, Steuereintreiber und eben auch so ein Revoluzzer. Judas Iskariot wäre ein ganz eigenes Thema wert und wie es ihm gegangen ist. Im Matthäus-Evangelium geht es dann weiter, dass Jesus diese Jünger nicht nur beruft, sondern ihnen eine Aufgabe, eine Berufung gibt. Er sendet sie aus, Vers 5 bis 15, und er sendet sie aus, nicht zu den Heiden, sondern zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Mission im eigenen Haus, vor der eigenen Haustür. Das ist heute auch schon wieder sehr umstritten und ich kann immer noch nicht so ganz damit umgehen, wenn unsere Kirche sagt, Mission unter Juden sei nicht aktuell sinnvoll. Jesus hat irgendwie nicht gesagt, geht in alle Welt außer zu. Hier ja, am Anfang, da sagt er, geht hin, aber nicht in alle Welt, nicht zu den Heiden, sondern fangt erst mal vor der Haustür an. Geht zu denen, die euer Fleisch und Blut sind, die eure eigenen Erfahrungen und Erinnerungen teilen. Und dann sollt ihr, wenn ihr in eine Stadt kommt, schauen, wie es da ist, oder in ein Dorf, und erkundigt euch, ob da jemand ist, der es wohl wert ist, eurer Meinung nach, und bei dem bleibt dann, bis ihr weiterzieht. Ein merkwürdiger Maßstab. Jesus schickt seine Leute auf eine Mission, so ein bisschen nach Stimmung und Wohlgefallen. Das hört sich ja auch gar nicht so schlimm an. Eigentlich toll. Ich kann mich erinnern, als ich mit 16 Jahren in einen Jugendkreis kam und erlebte, dass junge Leute meines Alters ganz anders mit Glauben und Bibel und Beten und Singen umgingen. Ich kannte das ja von zu Hause, das war nichts Fremdes. Das war gar nicht so einfach, den eigenen Eltern zu erklären, dass das jetzt nicht besser sei als das, was sie taten und glaubten, aber irgendwie anders und mir einen anderen Zugang ermöglichte. Ich kann mich auch erinnern, dass das in der Kirche gar nicht so einfach ist, den Menschen das Evangelium zu sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu machen. Da meinen sie dann gleich, man müsse jetzt doch dies und jenes sein. Es gibt auch so eine Art Glaubenskrampf neben dem Glaubenskampf. Aber hier, Jesus schickt sie also in die eigene Stadt, ins eigene Land und sagt, schaut mal, wie es da geht. Jetzt verschärft er allerdings die Sachlage noch. Es kommt jetzt noch so eine interne Anweisung oder Erläuterung, was denn wohl auf sie zukommen könnte. Die haben sich schon gefreut und haben gesagt, naja, dann gehen wir mal zu dem Lieblingsnachbarn, der hat immer ein gutes Stück Fleisch und einen netten Wein da stehen und dann können wir ein bisschen missionieren. Nein, sagt er, Vers 16 bis 25, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Also, ist gar nicht so toll. Und ich habe das auch selber gemerkt, warum ist das so schwer, den Leuten vom Glauben zu erzählen, die mich besonders gut kennen. Meine Eltern, Geschwister, Freunde, Kollegen und Nachbarn. Eben weil die mich kennen, ist das so schwer. Die wissen ja auch, dass ich nicht perfekt und fehlerfrei bin. Und da kommt dann vielleicht mal so ein Spruch, oh, wer hält sich wohl jetzt für was Besseres? Ich bin heute noch ziemlich sauer auf meine alte Gemeinde oder auf einzelne Leute daraus. Meine Frau, die hat sich von mir ein bisschen überreden lassen, die Lesungen im Gottesdienst zu machen. Das war fremd. Man ging ja in den Gottesdienst, damit der Pastor daraus macht. Aber dann hat sie Freude dran gefunden und hat gesagt, das ist so schön, ich gehe ganz anders in einen Gottesdienst, weil ich bin vorbereitet. Ich habe mir schon mal durchgelesen, was da so dran kommt. Und nach etwa gut 2 Jahren kam sie und sagte ganz traurig zu mir, ich höre auf damit. Ich sage, was ist, irgendwas passiert und so. Nein, ich höre einfach auf damit. Und nach einem vorsichtigen Nachbohren kam raus, es gab einige Leute, die ihr immer wieder sagten, du hältst dich wohl für was Besseres. Und auf so einem Dorf, da funktionieren die Klüngel ja noch so. Man wird dann nicht mehr eingeladen zum Kaffeeklatsch und wenn, dann geht man schon freiwillig nicht mehr hin, weil ja ständig das Thema Kirche ist und wie blöd und so. Da hat jemand etwas entdeckt für sich, was sein Leben positiv verändert. Und durch die Menschen, die diesen Menschen wertvoll und wichtig sind, wird er wieder abgebracht davon. Jesus hat das immer wieder mal thematisiert in Beispielen, in Gleichnissen, die er erzählt hat. Die Jünger haben schon viel davon gehört. Sie stehen jetzt nicht mehr ganz am Anfang, seit der Bergpredigt ist schon einiges geschehen. Und jetzt sagt Jesus, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Ich sehe sie schon zucken und wie sie sagen, Jesus, ja, was heißt das? Wir erinnern uns noch so ganz schwach, in der Bergpredigt hast du da was gesagt, mit wenn dir einer auf die rechte und dann die linke hinhalten, da stehen wir nicht so drauf. Das ist eigentlich, also wir fanden das in Ordnung, dass du das so gesagt hast, aber sollen wir die großen Dulder und Märtyrer werden jetzt? Eigentlich hatten wir uns erhofft, du bringst jetzt das Reich Gottes und den Frieden und all die schönen Dinge, nach denen wir uns so sehnen, die wir so vermissen, unseren Glauben eben kaum noch leben und verkünden können. Und überhaupt, was sollen wir den Leuten denn sagen? Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Wenn ihr nicht wisst, was ihr den Leuten sagen sollt, dann werdet ihr diese Worte schon bekommen. Und wenn es nicht klappt, dann geht eben an einen anderen Ort. Probiert euch aus. Übt euch darin, den Glauben zu verkünden. Und ihr werdet nicht zu Ende kommen, bis alles vorbei ist. Macht einfach das, was ihr könnt. So, und dann geht es um die Frage ab Vers 26. Wen fürchten wir eigentlich? Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Habe ich Schiss vor den Nachbarn, was er wohl sagt? Wenn ich meine, du, ich war gestern in einem Gottesdienst, oh, da war echt eine tolle Predigt, hast was verpasst? Denke ich, oh, dann sage ich, oh, du wieder mit deinem frommen Kram. Oder wenn ich noch so mutig bin, jemanden einzuladen und er sucht verzweifelt nach irgendwelchen Ausreden und ich muss ihm sagen, ja, dann lass doch einfach. Ich war ja nur so freundlich, dich einzuladen. Du musst ja gar nichts. Manchmal funktioniert ja auch die umgekehrte Methode, ne? Dass man jemanden abredet und sagt, komm, auf keinen Fall. Das ist hochgefährlich. Das ist es auch. Denn wenn wir uns diesem Wort Gottes aussetzen, dann verändert es unser Leben. Es macht was mit uns. Dieser Geist Gottes lässt uns nicht in Ruhe. Klar kann man den abschütteln und sagen, ja, das ist nicht meins. Kann man machen. So wie die Jünger dann den Staub von ihren Füßen schütteln sollten und sagten, ja, hier muss ich mich jetzt nicht aufhalten. Bei Pastoren ist das ja auch so, bei Predigern glaube ich nicht viel anders und man soll so eine Art eierlegende Wollmilchsau sein. Alles können und alles machen, für jung bis alt immer richtig sein. Es ist gar nicht so einfach festzustellen, ich kann was nicht so gut, dann lasse ich das. Und sich auf das zu konzentrieren, was man kann. Vielleicht auch deswegen hat Jesus 12 Jünger ausgesandt und er hat sie nicht alleine losgeschickt, sondern immer zu zweit. Er hat gesagt, ihr sollt euch ergänzen. Ihr sollt euch auch beschützen können und habt keine Angst. Es wird das, was wichtig ist, auch zum Zuge kommen. Wer mich bekennt vor den Menschen, so heißt es hier in Vers 32, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Mein Versprechen ist nicht ein leeres Wort. Ja, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ja, ich habe euch eine Aufgabe gegeben, die ihr nicht mit links erledigen könnt. Und jetzt kommen wir nämlich zum Predigttext. Ab Vers 34. Und auf einmal klingt das ganz anders, wenn Jesus jetzt sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Auf einmal wird das schlüssig. Aus dem, was er den Jüngern vorher mit auf den Weg gegeben hat. Er hat sie vorbereitet auf einen Weg in eine Welt, die nicht immer nur lieb und freundlich zu ihnen ist. Und gerade und besonders, wenn sie aufrecht und ehrlich von Jesus erzählen und von Gott, wenn sie das Evangelium bringen, die frohe Botschaft, wo man eigentlich denken möchte, alle sagen, super, habe ich darauf gewartet. Endlich einer, der sagt, wie es Leben schön wird. Aber auch das Gegenteil wäre falsch. Zu sagen, naja, dann gehen wir mal los und sagen den Leuten, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Also, wenn du Christ wirst, dann hast du nur Ärger mit der Familie und den Freunden. Das wäre fatal. Das ist nicht das Ziel von Jesus, sondern er will nur, dass die Jünger sich bewusst sind, wenn wir unser Evangelium verkünden, wenn wir zu den Menschen gehen, dann ist das nicht einfach. Ja, sagt Jesus, ich bin gekommen, so hat Luther es übersetzt, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Es gibt unzählige Gründe, warum die sich entzweien können und streiten können. Aber hier geht es um den Grund, den Jesus bietet. Es ist nicht eigentlich sein Ziel, die Menschen zu vernichten und auseinanderzubringen, aber er sagt, es ist einfach die Konsequenz daraus. Wenn ich da bin, dann ist das wie ein zweischneidiges Schwert. Die Originalschwerter übrigens bei den Römern damals, die waren gar nicht zweischneidig. Das waren eigentlich bessere Knüppel, kann man sagen. Die konnten nicht so, wie man das in den Filmen immer sieht, so ein Blatt Papier. Ne? Die konnten gar nicht solche scharfen Waffen haben. Die dienten eher dazu zu zertrümmern, Schädel einzuschlagen, Türen einzuschlagen. Das Schwert, von dem Jesus redet, ist das Richtschwert, das ist ein symbolisches Schwert, eines, das sagt, was Recht und Unrecht ist, was gut oder schlecht ist. Und das sind nicht wir, die wir dieses Schwert führen und sagen, was Recht ist und Unrecht oder schlecht oder gut, sondern es ist dieses Schwert, das Wort Gottes. an dem sich die Geister scheiden und auch die Menschen. Es führt zu fatalen Dingen, wenn ich darauf achte, wie heute um das Evangelium gerungen wird. Gerade unter uns, den, sage ich mal freundlich, ein bisschen Frömmeren. Ja, so fühlen wir uns ja manchmal. Nein, wir wollen ja Jesus verkünden und nicht so eine Larifari-Kirche haben. Und wenn wir gar nicht aufpassen, dann merken wir nicht mehr, wie wir uns absondern, wie wir tatsächlich trennen und scheiden, wie wir Streit bringen und sagen, das muss aber genau so sein und wenn das nicht so ist, dann bist du nicht rechtgläubig. Da werden Pastoren deswegen angeklagt. Sie machen nicht alles richtig, aber ein Fehler von einem Pastor, eine falsche Äußerung, und das wird immer schwerer heute und ich denke an diesen Satz von Jesus, wenn ihr Angst habt, was ihr sagen sollt, habt keine Angst, der Geist Gottes wird es euch sagen. Aber hört auf ihn. Hört auf das, was wirklich gesagt werden soll. Und macht da nicht euer eigenes Ding von. Tolle Rhetorik vielleicht, aber nischt dahinter oder schlimmer noch etwas, was vernichtet statt aufbaut. Das passiert ganz von selbst, sagt Jesus seinen Jüngern. Wenn ihr losgeht, dann werdet ihr auch unter den vertrauten Menschen merken, wie schwer das ist. Wie schwer es ist, vom Glauben zu reden und von Gott zu reden. Ihr habt diese Menschen über alles lieb. Und dann werdet ihr euch nicht einig. So geht es ja im Grunde auch Gott mit uns. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Ja klar. Aber nicht mit Gewalt. Mit Liebe und Einladung. Und menschlich gesprochen leidet Gott sehr darunter, dass es diesen Streit gibt, dieses Auseinanderdriften, diese Entzweiungen um Jesu Willen. Wir können heute mit vielen Menschen über Glauben reden. Es sind mehr, als man denken möchte. Und wenn im Frommi-Bereich jemand sich zu seinem Glauben bekennt, dann merke ich so einen Reflex, das muss typisch deutsch sein, glaube ich, dass ich erstmal Sorge habe, dass das auch nicht ehrlich gemeint ist. Dass mir irgendwas fehlt dabei vielleicht. Und manchmal beim Hinhören kommen dann auch so komische Formulierungen raus. Ich denke, ja, was ist es, was du glaubst? Dass es da eine höhere Macht gibt. Ein Promi ist genauso ein Mensch wie ihr und wie ich. Und wenn ich von meinem Glauben rede, dann tue ich das aus innerer Überzeugung. Wenn nicht, sollte ich auch lieber die Klappe halten. Wenn ich von meinem Glauben rede, dann tue ich das, weil ich weiß, ich kann es keinem beweisen, aber es ist meine eigene ganz persönliche Erfahrung. Wenn ich von Jesus rede, dann deswegen, weil er für mich nicht irgendeiner war, sondern der Sohn Gottes, der Heiland, der Messias, was immer sich dahinter verbergt. Er ist es, der uns sendet und sagt, geht in alle Welt und gebt den Leuten das Evangelium. Und dann nehmen wir den Schluss dieses Kapitels noch dazu, die letzten drei Verse. Da heißt es dann, es gibt eine Aufnahme um Jesu Willen. Also wer sich auf euch einlässt, wer euch aufnimmt, der nimmt auch mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt auch den auf, der mich gesandt hat. Wenn sich jemand darauf einlässt, mit uns über Glauben zu sprechen, ganz frei und ungezwungen, dann begegnet er Gott in aller Unvollkommenheit unseres eigenen Wesens und Redens. Aber durch unsere Worte, durch unser Tun oder Nichttun, kann Gott sprechen zu den Menschen. Das ist doch faszinierend. Das ist überraschend und das ist herausfordernd in jedem Fall. Denn wie gern würde ich natürlich sagen, ach, was bin ich toll. Und wie sehr freue ich mich natürlich auch, wenn mir jemand hinterher sagt, das, was du getan oder gesagt hast, hat mich getröstet oder gestärkt. Danke, lieber Gott, dass das möglich ist. Obwohl ich so bin, wie ich bin. Und vielleicht auch ein bisschen, weil ich so bin. Du hast mich doch gemacht und du setzt mich dort ein, wo du mich haben willst. Du sendest jeden Menschen an einen anderen Ort. In unserem Jugendkreis hatten wir mal so eine Phase, wo wir alle dachten, wir müssten unbedingt Theologie studieren. Nur ich nicht. Ich dachte, nee, das will ich nicht. Ist mir zu anspruchsvoll. Es sind auch nicht alle Pastoren geworden, ganz klar. Und als ich dann in der Ausbildung war, im Vikariat, haben wir uns untereinander mal darüber unterhalten und gesagt, vielleicht wäre die Chance viel größer, wenn wir Zahnarzt oder Friseur würden. Weil dann sitzen die Leute ja da bei uns auf so einem Stuhl und können nicht weg. Und dann können wir denen das Evangelium in Reinkultur geben. Nein, es war nicht wirklich ernst gemeint. Aber klar macht man sich solche Gedanken. Wie will ich denn das an den Mann und an die Frau bringen? Wenn es von Herzen kommt, dann wird es funktionieren. Und es hat Konsequenzen. Und manchmal tut das auch ganz schön weh, dass man sich trennen muss von Menschen, mit denen man eigentlich gern zusammen war. Oder zumindest so weit, dass man sagt, du bist immer gern gesehen bei mir, aber über dieses Thema lass uns nicht streiten, das führt zu nichts. Und dann gucke ich jetzt nochmal, das haben wir nicht als Text vorbereitet, wie geht es denn dann weiter im 11. Kapitel? Ihr könnt zu Hause alle mal nachlesen, aber ich verrate euch einfach an dieser Stelle. Schon im 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums beginnt das Ganze mit der Frage des Täufers Johannes an Jesus, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes, der bei der Taufe auf Jesus hinweist und sagt, das ist er, auf den haben wir gewartet. Johannes, der im Vollbesitz alles geistlichen Daseins wusste, es ist richtig, der erschrickt vor dem Wunsch von Jesus, sich von ihm taufen zu lassen und es dann tut, weil Jesus sagt, das muss so sein. Es muss alles so erfüllt werden. Das ist echt cool. Der hat die Bibel vollkommen drauf. Ne? Und Jesus sagt, das müsst ihr ihm sagen. Was seht ihr? Blinde sehen, Lahme gehen. Was hört ihr? Das Evangelium wird gepredigt. Er sagt nicht, Johannes, was bist du denn für eine Pfeife? Vor ein paar Wochen hast du noch gesagt, ich sei der Messias. Und jetzt, wo ich hier arbeite und predige und Wunder tue, da fängst du plötzlich an zu zweifeln. Auch als Jünger Jesu, auch als Menschen, die das Evangelium verkünden, sind wir nicht gefeit vor Zweifeln. Wir fragen uns oft, ist das, was ich mache, richtig? Bin ich zu eng, zu streng? Wie weit darf meine Liebe gehen, wenn ich das Evangelium verkünde? Wie viel muss ich einfach da lassen und aushalten, damit mir die Menschen nicht abspringen? Und wo muss ich aber auf den Punkt kommen und sagen, es tut mir leid, so weh wie das tut, es gibt einen Punkt, an dem kann ich nicht nachgehen. Jesus ist für mich der Messias, der Retter, der mich mit Gott ins Reine bringt. Und nichts anderes und niemand außer ihm. Und wenn der andere Mensch das nicht haben will, dann lassen wir ihm Zeit. Gott kennt auch andere Wege, diesen Menschen zu erreichen. Wir sind nicht verpflichtet, am Ende eine Statistik auszufüllen, wie viele Menschen wir zum Glauben geführt haben. Aber wir werden bestimmt gefragt, bist du losgegangen? Hast du das Evangelium verkündet auf deine Weise, mit dem Wissen darum, was das bedeuten kann? Jesus sagt dem Johannes nicht, das hätte ich mir anders erwartet von dir. Er sagt, erzählt ihm einfach, was ihr seht. Erinnert ihn an das, was er doch längst schon weiß. Und genau das macht die Bibel, Gottes Wort, mit uns. Darum ist es gut, wenn man sich einem Text stellt, auch wenn man ihn vielleicht erstmal abwinkt und sagt, oh, das ist mir zu kompliziert. Darum ist es gut, dass wir uns erinnern lassen an das, was wir längst schon wissen. Und dass wir dann mutig dran gehen und sagen, ja, das müsste doch klappen. Das will ich auch tun. Und wenn es nur ist, am nächsten Tag oder zu Hause jemandem zu sagen, das war ganz spannend, habe ich nicht gedacht. Willst du nicht mal mitkommen? Ich möchte mal wissen, was du dazu meinst. Ich kann mich erinnern an einen Mitvikar, der war theologisch ziemlich das andere Gegenteil von mir. Und der arme Psychologe, der mit uns Pastoralpsychologie machte in der Gruppe, der merkte das natürlich schnell und dann versuchte er immer zu vermitteln, bis mein Mitvikar dann irgendwann sagt, lieber Herr, Name spielt jetzt ja keine Rolle, hören Sie doch mal auf, uns einen Streit anzudichten, den wir gar nicht haben. Wir wissen, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Und ich möchte die Meinung von Foget gerne wissen und er möchte meine gerne wissen. Und dann lassen Sie uns das auch tun. Suchen wir das Gespräch. Gehen wir wie die Schafe unter die Wölfe. Dann haben wir ruhig die Bergpredigt im Hinterkopf dabei und all das andere, was Jesus getan und gesagt hat. Ich glaube, dass wir das ganz getrost tun können. Und ich möchte zum Abschluss noch Gott um seinen Segen und Beistand für uns dazu bitten. Unser Gott, himmlischer Vater, in Jesus bist du Mensch geworden. In Jesus hast du die Menschen aufgewühlt, du hast die polarisiert, du hast Trennungen geschaffen, aber du hast auch Gemeinsamkeiten geschaffen. Er hat die Jünger ausgesandt, Und durch sie sind unzählige Menschen dem Evangelium begegnet. Du sendest nach uns aus, jeden auf seine Weise. Wenn wir dir nachfolgen, dann ist das nicht immer einfach für uns. Aber du bist da. Du hilfst uns zu tragen, du hilfst uns zu handeln, du hilfst uns, dass wir dir vertrauen in allen Dingen des Lebens. Darum bitten wir dich auch heute. Amen.